Bin ich auf dem Lautsprecher drauf? Also, preis dem Herrn. Jetzt hört man, jetzt versteht man mich. Dankeschön. Ich freue mich für alle, die da sind. Wir werden in der kommenden Woche noch viel miteinander Zeit verbringen, wenn Billy nachher da ist, von Montag, also von Montag bis Freitag. Wir werden Heilungs- und Segnungsgottesdienste haben. Heute möchte ich euch einen Schlüssel geben für ein gesegnetes Leben. Denn da ist alles drin. Wenn du dieses Paket richtig entwickelst und richtig verstehst und begreifst, wirst du sehr viel für dein persönliches Leben bekommen und kannst viel mitnehmen aus den Segnungs- und Heilungstagen, die wir hier haben werden. Ich freue mich, dass Billy kommt, dass er es möglich gemacht hat. Er war schon in diesem Jahr einmal bei uns. Ich kenne ihn schon 13 Jahre, wie er uns dient. Also ich habe seinen ganzen Werdegang so ein Stück weit miterlebt. Wie er aus einer evangelischen Kirche ausgeladen wurde, zuerst, ja, wir machen, und er hat gemietet, die Kirche und dergleichen, und plötzlich nach dem ersten Gottesdienst kommt die Superintendent und sagt, der kann in unserer Kirche nicht predigen. Und dann stand er in der Luft und ich kannte Billy damals noch gar nicht so. Und dann hab ich einfach vom Heiligen Geist gespürt, und was ist mit dir? Lad du ihn in deine Kirche ein. Und so kam ich zum Billy, und so sind wir gewachsen miteinander, und wir haben viele Kämpfe aufwärts und abwärts erlebt, und ja, was so ist, denn viele Leute widerstehen und sagen, das ist Humbug, das ist Hokuspokus, Heilungen gibt es heute nicht mehr. Und dann schreibt der Sektenbeauftragte, also das Einzige, der Matthäus ist in Ordnung, schreibt der Herr Gando, aber er ladet immer den Billy ein. Das ist sein Problem. Und ich lade ihn ein und er kommt zu mir. Und wir sind Freunde gewesen. Ich war aber auch bei ihm in Texas. Und also ich weiß, er dient Gott, er ist ehrlich und er ist ein hingegebener Mann, der einfach nur das Beste will, dass Menschen geholfen werden und dass Menschen heil werden an Seele, Geist und Leib. Und geht es nicht so sehr um die Heilung. Auch wenn es Heilungsgottesdienste sind, ich warne euch, Billy, seine Botschaft ist, und du kannst Gift draufnehmen, der wird zu einer bestimmten Zeit, dann kommt er und sagt, das Wichtigste von allem, was ich hier verkündige, ist die Wiedergeburt. Was nützt es, wenn du gesund bist und du gehst in die Hölle? Was nützt es, wenn du irgendwo gesegnet bist und du gehst in die Hölle? Du brauchst auch die Heilung an der Seele. Und dann macht er immer Altarruf. Wie viele Menschen sind schon durch seinen Dienst zum Glauben gekommen? Darf ich mal nur fragen, wer ist durch den Dienst von Billy geheilt worden, gesegnet worden oder ja, irgendetwas erlebt? Darf ich mal eure Hände sehen? Also es sind doch einige hier, die unter uns da sind im Laufe der Zeit. Also Gott hat gesegnet. Preis dem Herrn. Heute wird das Thema über den Schlüssel sein, und am Samstag dann wird Billy, er muss ja dann nach Bern in die Schweiz gehen, da missioniert er dort weiter und predigt weiter und dient dort, und ab Samstag geht es dann bei uns hier nächste Woche wieder weiter. Also wir haben nonstop Gottesdienste, nonstop, und ich danke allen Geschwistern, die sich bereit erklärt haben, mitzuarbeiten, mitzumachen, und ich denke, wir alle werden irgendwie mitarbeiten. Ich denke auch, wir werden zusammenrücken, die Stühle ein bisschen enger machen, sodass all die Leute, die kommen wollen, auch kommen können. Und wir laden niemand aus, sondern wir laden alle ein. Und manchmal ist es erstaunlich, dass bestimmte Leute aus esoterischen Kreisen kommen, denn für Heilung sind Esoteriker ansprechbar. Und da machen sie Werbung. Und da sind manche Kreise schon kaputt gegangen durch Billy, esoterische Kreise. Die sind dann alle hierher gekommen. Also ich könnte Namen nennen, will ich aber keine Namen nennen. Also esoterische Kreise, die haben es begriffen. Es gibt mehr als nur Esoterik. Und einige sitzen hier, die früher dort sehr aktiv waren, und Gott hat sie erlöst. Denn Jesus bricht jede Kette. Halleluja. Preis dem Herrn. So, ja, sag laut Halleluja. Weil dir ist auch sehr viel passiert. Und wenn ich dran denke, containerweise wurde entsorgt, Müll, lauter Sachen weggefahren, die also nichts getaugt haben und die man für alle möglichen Dinge verwendet hat. Also Gott hat Gnade geschenkt. Ich lobe Gott und ich preise Gott, was wir so in den 13 Jahren hier mit ihm zusammen erlebt haben. Nun zu meiner Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Weißt du, Gott will, dass du wieder den Schlüssel findest für dein Leben. Den Schlüssel, den du irgendwo verlegt hast, verloren hast. Weißt du, wir sind Menschen, wenn wir nicht ordentlich leben, wir finden unseren Schlüssel nicht. Ich weiß, da legt man da mal den Schlüssel hin, man dorthin, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Und viele haben den Schlüssel für ihr geistliches Leben auch verlegt. Meine Kinder haben mir dann nachher so einen Schlüssel gegeben, ich muss pfeifen, und dann meldet er sich. Aber mittlerweile habe ich jetzt einen festen Platz und ich weiß, hier steht, liegt der Schlüssel und hier, von hier aus nehme ich den Schlüssel mit und von hier lege ich wieder zurück, wenn ich komme. Also wir müssen lernen, mit den Schlüsseln umzugehen, die Gott uns gegeben hat. Nicht nur privat, materiell, irdisch, sondern auch geistlich. Du hast vielleicht den Schlüssel verloren, kommst an manche Sachen nicht ran. Ich habe in meinem Computer, ich habe irgendwo eine PIN-Nummer gehabt oder Satz oder Wort gehabt und das habe ich vergessen, weil ich lauter PIN-Zahlen habe und PIN-Zahlen-Nummern habe und so weiter. Und plötzlich finde ich nicht die PIN-Nummer und ich kann an meine alten Adressen nicht ran, weil ich die Zahl verloren habe und ich habe alles schon ausprobiert, alles, was ich je gehabt habe. Weißt du, wenn du es verlegt hast und das wieder zu finden, dann experimentierst du und du weißt ja, bei der Bank, wenn du dreimal deine PIN eingibst, dann wird dein Konto gesperrt. Viele haben das schon erlebt. Probiert mit der PIN-Zahl und mit der PIN-Nummer und so weiter. Und viele haben den Schlüssel verloren und probieren mal mit dem und dem und dem und dann verlieren sie alles auf einmal. Der passende Schlüssel ist wichtig. Wisse, wie es geht und wie man es macht. Jesus, als wir so in Matthäus Kapitel 16 anschauen, und wir werden kurz zu Matthäus 16 angucken, da gibt Jesus dem Petrus die Himmelreichsschlüssel. Was ihr aufschließt, ist aufgeschlossen, und was ihr zuschließt, ist zugeschlossen. Also er gab der Autorität, den Himmel aufzuschließen. Und ich gebe euch Macht, sagt Jesus, zu binden und zu lösen. Wir haben Autorität als Christen, und wir sollten unsere Autorität wirklich gebrauchen. Du kannst also auch dir selber, ich möchte jetzt nicht für die anderen, weißt du, wir möchten gerne für den anderen den Himmel verschließen oder für die anderen den Himmel aufschließen. Ich möchte zuerst mal für dich selbst predigen. Ich möchte für mich mir den Himmel aufschließen. Amen. Du auch? Also, hast du den passenden Schlüssel und du kannst mit einem Schlag alles selbst dir vermasseln, dir verderben, dir alles verbauen, dir die Tür zumachen so und dann hast du dich ausgesperrt. Du weißt, was das alles bedeutet, sich auszusperren. Wer den Schlüssel hat, normalerweise hat die Frau die Schlüsselgewalt nach dem Gesetz, sie hat die Schlüsselgewalt, sie hat also was in der Küche ist, was im Kühlschrank ist, also die Schlüsselgewalt. Ich habe eine nette Geschichte zu erzählen. Ich bete für Leute in Heilbronn, lege die Hände auf und da ist eine Frau so gerührt und so bewegt und die weint und die holt ein Taschentuch raus und während sie ein Taschentuch aufmacht oder die Handtasche aufmacht, sehe ich ein Gebiss drin in der Handtasche. Denke ich, was soll denn das? An der Tür nachher beim Auf Wiedersehen sage ich, Schwester, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Warum war in deiner Handtasche das Gebiss drin? Dann sagte, weißt du, wenn ich in den Gottesdienst gehe, mein Mann ist nicht gläubig, koche ich für den Sonntag vor und wenn ich nach Hause komme, ist alles aufgegessen. Und so nehme ich sein Gebiss mit. Und dann kann das Fleisch nicht kommen. Die Frau hat ihr Schlüsselgewalt gebraucht. Sie wusste, wie man macht. Man muss nur das Wichtigste, worauf es ankommt, mitnehmen. Verstehen wir? Ich war gerührt. Die Frau war clever. Wir haben Schlüsselgewalt. Wir haben es in der Hand. Weißt, ohne Schlüssel oft geht's nicht weiter. Zum Beispiel, ich sag, da draußen steht ein Auto, aber du hast zum Auto keinen Schlüssel. Was machst du? Und wenn du aber einen Schlüssel nimmst, dann kannst du das Auto bedienen, kannst du dich bewegen, kannst du fortkommen. Du kannst also alles in Bewegung bringen. Viele Menschen sind ihre eigene Kerkermeister. Die haben sich selbst eingeschlossen und kommen nicht mehr weiter. Der Schlüssel ist so eine Sperre zum Entsperren, damit bestimmte Leute, die nicht befugt sind, nicht an die Sache rankommen. Also ich will nur sagen, was der Schlüssel ist. Und damit du weißt, der Schlüssel zu einem gesegneten Leben ist auch mir gegeben worden, dass ich das Himmelreich aufschließe, für mich persönlich zuerst einmal. Und ich will dir heute sagen, Christus hat dir einige Dinge gegeben. Der Heilige Geist hat dir so viele Sachen schon aufgeschlossen in der letzten Zeit. Wir sollten das Wort Gottes gebrauchen. Das ist so ein Schlüssel, das Wort Gottes. In der Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Weil die Kinder Gottes es nicht begreifen. Und da gehen nicht die Heiden zugrunde, da gehen nicht die Gottlosen zugrunde. Mein Volk geht an Mangel an der Erkenntnis zugrunde. Mein Volk. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Erkenntnis des Namens des Herrn, weil sie nicht wissen, was man mit Jesus anfangen soll. Weißt du, der Herr hat gesagt, in meinem Namen werdet ihr bitten. In meinem Namen werdet ihr zusammenkommen. In meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. In meinem Namen, wenn ihr etwas Giftiges trinken werdet oder essen werdet, wird es euch nicht schaden. Wir haben Jesu Namen als Schlüssel. Erwähne den Namen Jesus in deiner Situation, wo du stehst. Und du wirst merken, da passiert was. Aber wir sind feige. Ja, und was ist, wenn es nichts passiert? Naja, du hast wenigstens probiert. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Das ist eine Tragödie. Weil Gottes weiß nicht, wie Gott heißt. Volk Gottes weiß nicht, wer der Herr ist, wer das letzte Wort hat, wer alles in seiner Hand hat. Volk Gottes, und das ist die Tragödie aus Mangel an Erkenntnis. Das Volk Gottes kennt ihren Herrn nicht. Da erzählt doch der Herr einmal, der Storch kennt seine Zeit und der Esel weiß, wo er hingehört, wer sein Herrchen ist. Aber mein Volk weiß nicht, wer ich bin. Und du solltest wissen, wer Gott für dich ist. Wer Gott für dich ist. Du kannst beten, das ist auch ein Schlüssel. Ich sag's schon, ich habe euch schon 2, 3 Schlüssel genannt inzwischen. Schreib auf, meine Schlüssel sind das Wort Gottes, der Name Jesus, das Gebet. Du kannst beten, Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Wenn du betest, du kannst gewaltige Dinge in Bewegung bringen. Und du wirst erstmal selber bewegt von Gott. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Ja, darf man dafür beten? Du darfst für Zahnschmerzen auch beten, Bruder und Schwester. Du darfst für deine Zipperleins auch beten. Und es kann sein, dass dann der liebe Gott sagt, also hör mal, ich will dir helfen, aber geh zum Onkel Doktor. Der hat ein Messer, der kann das ausschneiden. Oder eine Zange, der kann dir den Zahn ziehen. Also Gott wird schon auch Menschen benutzen und Gott benutzt Menschen, um deine Probleme zu lösen. Du betest und Gott zeigt dir, welcher Arzt und welcher Lehrer und welcher Meister und welcher Handwerker hier dafür zuständig ist. Aber beten musst du. Betet ist das eine. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Du hast es in der Hand. Oder das andere, ein nächster Schlüssel. Du kannst reden. Macht liegt in unseren Worten. Du kannst zu dem Berg sprechen. Heb dich weg und versenk dich ins Meer. Worte haben Kraft. Und deshalb, die meisten Christen wissen nicht, was sie mit ihrem Maul, Entschuldigung, alles anrichten. Sie schaden sich über Bitten und Verstehen eigentlich. Weißt du, sie rufen Dinge ins Dasein, sie verfluchen, verwünschen, legen sich fest und wundern sich, das funktioniert bei mir nicht. Weißt du, du kannst nicht einmal Halleluja sagen und dann einmal fluchen und schimpfen. Eines wird das andere aufheben und das funktioniert nicht mehr. Und so viele schnattern zu viel, reden zu viel und missbrauchen die Worte. Du wirst mit deinen Worten verdammt oder du wirst mit deinen Worten gerecht gemacht. Beides liegt drin. Das Wort Gottes ist der Schlüssel. Gebrauche das Wort Gottes. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts. Denn du bringst alles durcheinander. Du bist es, der in deinem Leben alles durcheinander bringt. Und verwirrt und den Knäuel nachher nicht mehr entwirren kann. Rede kein Unsinn. Rede keine Narrateidinge. Denn wenn du Narrateidinge, verrückte Dinge, verkehrte Dinge redest, das kommt alles auf dich zurück. So wie man in den Wald hineinruft, so halt es aus dem Wald heraus. Wir leben mit dem Echo-Gesetz. Deshalb sprich zum Berg und der Berg wird sich wegheben. Aber schimpf nicht über den Berg. Du sollst zum Berg sagen, heb dich weg. Wort Gottes, Gebote Gottes sind Ordnungen. Und Gott will unser Leben ordnen durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Die Liebe ist so ein Schlüssel. Weißt du? Durch Hass wirst du nie was erreichen, durch Groll und Zorn und Jammern und Klagen und Fluchen, du wirst nichts erreichen, aber durch Liebe. Weißt du, ich hasse dich. Weißt du, da stoßt du nur die Leute ab. Aber wenn du sagst, ich liebe dich, du plötzlich schmelzen sie wie Eis, zergehen, ich liebe dich. Und Liebe ist ein Schlüssel. Was nützt die ganze Ordnung ohne Liebe? Was nützen alle Gesetze ohne Liebe? Was nützen alle Dienste ohne Liebe? Was nützt das ganze Wissen ohne Liebe? Liebe ist der Schlüssel. Lies mal Korinther 13. 1. Korinther 13. Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot. Das neutestamentliche Gebot ist nicht, du sollst und du sollst nicht. Nein, das neutestamentliche Gebot besteht nur aus 2 Geboten. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus ganzen Gemütskräften und alles, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das ganze Gesetz. Das ist neutestamentlich. Jesus gab uns ein neues Gebot, liebt einander. Nicht beißt einander, vertragt einander. Tragt einander, sorgt füreinander, seid füreinander da. Und ich denke, gerade in der Gemeinde, das ist so wichtig, dass wir einfach füreinander da sind. Liebe. Liebe und du wirst geliebt. Hasse und du wirst auch gehasst. Lehne Leute ab und du wirst auch abgelehnt. Aber liebe die Leute, ob sie jetzt sympathisch sind oder nicht sympathisch sind, du wirst merken, du wirst Fell kriegen, da werden die Haare wachsen und du wirst zart und fein werden und so weiter. Und du wirst anschmiegsam sein und Leute werden zu dir kommen und werden bei dir Rat suchen und Hilfe suchen. Seid füreinander verantwortlich, wird Jesus sagen. Liebt einander, Vergibt einander. Das ist auch Liebe. Vergibt einander. Vergibt. Und im Vater unser haben wir so ein Gebot oder so eine Anweisung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wann hast du das letzte Mal was vergeben? Oder hast du nichts mehr zu vergeben? Und ich glaube, dass wir als Gläubige eine ganze Menge zu vergeben haben, damit wir innerlich heilen, damit wir innerlich gesund werden, damit wir innerlich frei werden. Wer die Gesetze Gottes übertritt, der zahlt Strafe. Verstehst du? Egal. So wie im Auto, im Straßenverkehr. Du übertrittst ein Gebot und dann wundere dich nicht, wenn du dann plötzlich erwischt wirst und dann kriegst du ein Foto nach Hause. Und du bist so schnell gefahren. Und das musst du büßen. Und viele Menschen müssen für Dinge büßen hier in diesem Leben, weil sie Gottes Gebote übertreten haben, missachtet haben, links liegen gelassen haben. Und das gilt auch für die Naturgesetze. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben, zu einem gesegneten Leben. Gott hat uns die Naturgesetze gegeben. Fahr mit Vollgas in die Kurve rein. Und dann wirst du merken, dass du auf dem Kirchendach landest, so wie der eine da irgendwo in Thüringen. Und du sagst, wie ist das möglich gewesen? Ja, ja. Übertritt die Gebote Gottes und du landest irgendwo, wo du gar nicht landen möchtest. Aber versuch mit der Gesetz der Schwerkraft umzugehen. Und es gibt geistliche Gesetze. Und die geistlichen Gesetze müssen auch beachtet werden. Und Gottes Gesetze sind gut. Die sind nicht eine Last, sondern die Gesetze Gottes wollen uns das Leben erleichtern. Saat und Ernte ist auch ein Gesetz. Was du sähst, wirst du ernten. Wir haben hier ein Opfer aufgenommen und du hast es gegeben, egal wie du gegeben hast, aber Gott, du hast hier Saatgut reingelegt und Gott wird die Saat aufgehen lassen. Wir Menschen sollen die Naturgesetze uns zunutze machen, diese ganzen Gravitationsgesetze und der moderne Mensch, die moderne Wissenschaft hat es fertiggebracht und wir machen uns diese Gesetze zunutze und wir sind zum Mond geflogen und wieder zurückgekommen. Aber stell mal vor, man hätte diese Gravitationsgesetze missachtet. Ach, was interessiert, wir geben voll Power. Die werden im Weltraum rausgeflogen und nie mehr zurückgekommen. Beachte die Gesetze Gottes im Natürlichen wie im Geistlichen. Und wenn du die Gesetze Gottes richtig verstehst, kannst du aus deinem Leben was machen. Newton, der hier der Bahnbrecher der modernen Naturwissenschaft war, dem ist mal ein Apfel auf den Kopf gefallen. Und im Herbst ging er spazieren in seinem Garten und sagt, warum ist mir der Apfel auf den Kopf gefallen? Und denkt darüber nach, warum fiel mir der Apfel auf den Kopf? Warum ist nicht in die Luft hochgeflogen? Warum fiel er mir auf den Kopf? Darüber nachgedacht. Und er hat es entdeckt, obwohl es Jahrtausende das Gesetz der Schwerkraft schon gab. Er entdeckte, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Vielleicht muss dir auch noch ein Apfel auf den Kopf fallen. Was war denn das? In USA, da ist ein Pastor, der will seine Kirche renovieren und so weiter, da alles bröckelt, der Putz überall bröckelt und da sitzt ein Millionär in der Gemeinde und der gibt, der könnte geben, der könnte die Kirche mit einem Schlag finanzieren und die Renovierung bezahlen. Aber sein Herz bewegt sich nicht und er rückt kaum einen Dollar raus und so weiter. Er gibt zwar was für die Gemeinde, aber nicht, was er geben sollte, was er geben könnte. Und da sitzt er einmal im Gottesdienst und da fällt von der Decke so ein Putz genau ihm auf den Kopf. Und er sagt, Pastor, die Kirche muss dringend renoviert werden. Hier hast du das Geld, ich bezahle alles. Vielleicht muss uns manchmal etwas auf den Deckel fallen. Entschuldigung. Dass wir aufwachen, was war denn das? Und dann, ich gebe das Geld und ich... Und so ist es, so kann Gott manchmal jemanden bewegen. Der Schlüssel, an Mangel aus Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Die Schwerkraft ist ein Gesetz. Wer sie missachtet, der kommt um da drin. Saat und Ernte funktioniert aufgrund der Naturgesetze. Gnade ist auch so ein Schlüssel. Weißt du, wir können arbeiten, schuften, so viel wir wollen, wir werden es nicht zustande bringen. Aber wenn Gott Gnade schenkt und Jesus fand Gnade bei den Menschen und Noah fand Gnade bei Gott, dieses Gnade finden. Die Geisteswelt funktioniert genauso nach den Prinzipien Gottes, nach den Gesetzen Gottes. Du musst also es richtig verstehen, was das meint und was bedeutet. Was will Gott wirklich damit sagen? Es ist schon Jahrtausende da, Jahrhunderte da, die Bibel ist da. Du hast vielleicht verschiedene Bibelübersetzungen zu Hause im Schrank. Du weißt alles, aber du wendest es nicht an. Was nützt es? Du hast alle Schlüssel. Du hast Schlüsselgewalt. Du hast die Autorität, aber du benutzt es nicht. Warum? Weil man die geistlichen Gesetze gar nicht kennt oder vergessen hat oder die Formel vergessen hat. Wie macht man das? Und der Teufel sorgt dafür, dass du den Schlüssel so verlegst, dass du ihn nicht findest. Und ich will dir helfen, den Schlüssel zu finden. Ich habe eine Schwester in Stuttgart-Degerloch gehabt, in der Gemeinde, und sie rief an, aus Celle irgendwo, jemand hat ihr Geld gegeben, damals gab es doch keine Handys und dergleichen, rief sie an, Pastor, kannst du ganz schnell zu mir kommen? Ich komme nicht mehr in mein Haus rein. Und dann bin ich hochgefahren, habe sie besucht, habe ich gesagt, Schwester, was ist passiert? Ja, ich finde meinen Schlüssel nicht mehr. Ich komme nicht raus ins Haus rein und ich habe keinen anderen Schlüssel. Ja, du bist rausgekommen. Ja, ich bin rausgekommen, habe meinen Müll weggetragen. Wo ist der Schlüssel? Und wir haben gebetet und sie hat alles abgesucht. Wir finden den Schlüssel nicht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt werden wir, habe ich sie an der Hand gefasst, beide zusammen Hand gehalten. Wir beten draußen im Garten und sagten, lieber Gott, hilf, dass Schwester Kaufmann, so hieß sie, dass sie wieder ihren Schlüssel findet, dass sie wieder in die Wohnung rein kann. Sie hat schon alles, sucht schon den ganzen Vormittag den Schlüssel und kommt nicht in ihr Haus rein. Dann beten wir und dann mache ich meine Augen zu und plötzlich sehe ich ein Bild, wir müssen die Tonne umkippen. Wir haben die Mülltonne umgekippt und oben, also praktisch jetzt unten, lag der Schlüssel drin. Weißt du, Visionen, Gesichter, Offenbarungen sind Schlüssel zu unseren Problemen, um ein gesegnetes Leben zu führen. Weißt du, wir sollen viel mehr Wunder Gottes erwarten. Gestern sprach ich darüber. Du solltest öfters erwarten, dass Gott dir ein Bild schenkt, einen Traum schenkt. Aber du kannst nicht warten so lange, bis du den Schlüssel gefunden hast, bis du geträumt hast. Da brauchst du eine Vision, ein Gesicht. Und plötzlich siehst du die Mülltonne, umgedrehte Mülltonne. Ich habe gesagt, das bedeutet etwas. Schwester, wir werden jetzt den Müll hier ausschütten, auf der Stelle. Und tatsächlich. Und dann musst du auch tun. Nicht nur eine Vision haben. Geschwister, wir können auf alle Visionen verzichten. Wir können auf alle Träume verzichten, wenn wir nicht tun. Denn wir müssen zuerst mal sehen und dann auch Täter werden. Hören und Täter werden. Wir müssen diese Inspiration bekommen und dann zur Tat werden lassen. Was nützt es? Ich weiß alles. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Die Gesetze müssen angewandt werden. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 und folgende Verse, wenn ihr bleibt in meinem Wort, ihr seid meine Jünger, und wenn ihr das tut, was ich euch gesagt habe und aufgetragen habe, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bleibet in mir. Der nächste Schlüssel ist, in Jesus bleiben, ruhig bleiben. Weißt du, um Wunder Gottes zu erleben, um gesegnet zu werden, musst du ruhig bleiben. Viele Christen sind nervös. Drehen durch, dann rennen sie dorthin und probieren alles Mögliche, versuchen alles zu bewegen. Nein, wir müssen zuerst mal zur Ruhe kommen und erst aus der Ruhe heraus handeln. Also Ruhe ist auch ein Schlüssel. Wenn du 3 Tage nicht geschlafen hast, wundere dich nicht, dass dir alles aus den Händen fällt und dass du Mist baust und dass du alles verkehrt machst. Du musst zur Ruhe kommen. Und bevor Gott etwas tut in unserem Leben, müssen wir zur Ruhe kommen. So wie bei der Brotvermehrung. Wir lesen von dieser wunderbaren Sache. Aber Jesus sagte, ihr müsst in 50-50 im Quadrat überall setzen, müsst in Ordnung sitzen, müsst zur Ruhe kommen. Kinder Gottes müssen zur Ruhe kommen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Realität, die Wahrheit, dieses Wissen und so weiter, das nützt nicht viel, wenn es nicht umgesetzt wird. Du musst also das auch wirklich verwirklichen. Die Wahrheit, dass du erkannt hast, was dir groß geworden ist, kehr die Tonne um, schütt den ganzen Dreck raus und dann wirst du sehen, wo der Schlüssel ist. Und tatsächlich, also ich habe schon so viele Sachen auf diese Art und Weise erlebt, Gott schenkt ein Bild. Und jetzt auch natürlich sage ich, das ist Fata Morgana, das ist Einbildung, das ist Hirngespinst, das sind Halluzinationen, was weiß ich, was das alles ist. Ich kann natürlich alles erklären, aber ich nehme das aus der Hand Gottes. Ich habe gebeten und wenn ich ihn bitte, nehme ich im Glauben. Wenn ich Jesu Namen anrufe, nehme ich im Glauben. Wenn ich den Heiligen Geist um Hilfe bitte, nehme ich im Glauben und dann tue ich das. Ob ich das verstehe oder nicht, ob das logisch klingt oder nicht. Und meistens, wenn Gott handelt, ist es alles unlogisch. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Die Wahrheit wird euch frei machen von allen Zwängen, Blockaden, frei machen das, was mich so hindert, was mir Schwierigkeiten macht und so weiter. Segen ist der Fluss, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht, Gottes Kraft fließt. Das ist Segen, es ist flüssig. Ein gesegneter Mensch ist flüssig. Weißt du, was das bedeutet? Er hat Geld, der kann bezahlen, der ist flüssig. der Segen fließt. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, der ist flüssig. Und du musst fragen, was hindert es, wenn der Segen nicht da ist? Das sind Blockaden irgendwo. Irgendwo Verstopfungen. Und diese Verstopfungen müssen beseitigt werden. Und dann fließt es wieder. Du brauchst den Schlüssel, den passenden Schlüssel zu deinem Leben. Den Zugang zu dieser Kammer, damit etwas passiert. Wir wissen die Wahrheit. Wir wissen ganz genau, wenn ich so einen Deutschen frage, du kannst jeden Türken, jeden Ausländer, jeden Moslem, jeden Juden, jeden Christen fragen, die wissen ganz genau, um was es geht. Die Atheisten wissen genau, wie es geht. Aber die tun es nicht. Die tun es nicht, was Gott sagt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Weißt du, die Wahrheit muss umgesetzt werden. Wenn du was haben willst, du musst dein Geld in Bewegung bringen, in Umlauf bringen, deine Gaben in Umlauf bringen. Also so funktioniert das. Weißt, etwas hält vielleicht dein Leben auf, als du jetzt überlegst einmal, was blockiert meinen Segen, dass es nicht fließt? Der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Es gibt einen Generalschlüssel. Also es gibt Schlüssel, also die passen verschiedene Türen. Also der passt im Briefkasten, der passt im Haustür, der passt sogar in der Wohnung. Dein Schlüssel, so Generalschlüssel. Natürlich, und das kann nicht jeder nachmachen. Das ist ein Schlüssel, wo also sogar zum Tresor passt überall, also Generalschlüssel. Und wohl dem, der so einen Generalschlüssel hat, wohl dem Christen, der diesen Generalschlüssel in seinem geistlichen Leben hat, der überall in seine Lebensbereichen hineinpasst und da kann öffnen. Schlimm wird es, wenn man das Schloss mit jedem Schlüssel öffnen kann. Da stimmt was nicht. Dann ist das nicht wert, die Sache. Da, wenn jeder mit jedem Schlüssel öffnen kann, du brauchst einen Spezialschlüssel für deine Situation, diesen Generalschlüssel zu den Schatzkammern Gottes, für ein gesegnetes Leben, damit nicht Unberechtigte daran kommen. Und jeder Mensch ist ein verschlossenes Wesen. Und weißt du, du kannst anderen Menschen so viel reden und so viel erzählen und so viel vormachen, der wird es nicht glauben, es sei denn, du hast den passenden Schlüssel zu seinem Herzen. Und wir brauchen auch zu Gott den passenden Schlüssel zu seinem Herzen. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf dir ruht, dann kannst du bitten, was du willst. Und es wird dir gegeben werden. Wenn du, sobald du den Schlüssel umdrehst, beginnt ein Programm zu laufen oder sobald du das Passwort eingibst, öffnet sich dir eine ganze Welt. Das kannst du auf dein Konto zurückgreifen, kannst was abheben, kannst überweisen, kannst alles Mögliche machen. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren und den Vater groß zu machen und uns zum Vater zu bringen, zu dem Vaterherzen Gottes. Den meisten Menschen fehlt diese Beziehung zum Vaterherzen Gottes. Herrgott, Allmächtiger, Allwissender, Herr Zebaoth. Und wie auch immer, wir haben so Respekt vor Gott. Wir wissen nicht, dass Gott aber lieber Vater ist. Und du brauchst diesen Schlüssel durch den Heiligen Geist. Und dem Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Jesus hat uns den unbekannten Gott vermittelt. Nicht einmal die Juden kannten den Namen Gottes, trauen sich bis heute noch nicht mal den Namen Gottes auszusprechen. Aber Jesus sagt, wir dürfen aber lieber Vater sagen, Daddy. Jesus brachte uns ein ganz anderes Gottesbild. Er gab uns den Schlüssel, betet und sagt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Dieser Jesus passt nicht in unsere Welt, deshalb wir müssen Jesus akzeptieren, um ranzukommen an Gottes Reichtümer, an Gottes Schätze. Zeig uns den Vater, zeig uns den Vater, hat ein Jünger mal gebeten vom Herrn. Es funktioniert, wenn du zu Gott kommst, dann öffnet sich plötzlich durch Jesus die ganze Welt, das Jenseits, die Herrlichkeit. Du bekommst diese Himmelreichschlüssel. Und du weißt plötzlich, worauf es ankommt, was das Wichtigste ist, was Gott erwartet von dir, von mir, von den anderen. Du weißt sofort, um was es geht. Du hast den richtigen Zugang zu dem Segen Gottes, zu den Quellen Gottes. Das Jenseits funktioniert genauso nach den gleichen Gesetzen wie das Materielle, das Sichtbare. Das, was hier unten funktioniert, funktioniert auch dort oben. Deshalb sagt der Herr, was ihr hier bindet, ist dort gebunden, was ihr hier löst, ist dort gelöst. Also das ist die Welt Gottes, die ist genauso aufgebaut. Denn Gott widerspricht sich nicht, er widerspricht sich nicht im Natürlichen, er widerspricht sich nicht im Geistlichen. Das Geistliche widerspricht nicht dem Natürlichen und das Natürliche widerspricht nicht dem Geistlichen. Wir müssen Gott begreifen, wie er ist, den Schlüssel. Vater, gib den Schlüssel deinen Kindern, dass sie erkennen, dass sie nicht aus Mangels an Erkenntnis zugrunde gehen und sich zugrunde richten, weil sie nicht wissen, wie mache ich das? Wie mache ich das? Zuerst einmal, du musst wissen, dass Gott größer ist als alles. dass er unsere ganze Fantasiewelt übersteigt. Gottes Geist, Gottes Licht, Gottes Liebe, Gottes Leben. Gott ist nicht an irgendeine Religion gebunden. Gott ist nicht an irgendein Volk gebunden, an irgendeine Sprache, an irgendeine Rasse. Und er handelt immer anders. Denn er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das ist Gott. Das ist Gott. Er hat noch andere Möglichkeiten. Und das musst du wissen. Mein Gott hat noch andere Möglichkeiten. Mein Gott hat noch andere Mittel. Mein Gott hat noch andere Methoden, wie er mir helfen könnte, wie er mir beistehen könnte. Und das musst du entdecken. Wie komme ich an die Segnung Gottes ran? Wie komme ich an diesem Tresor, an diesem anderen noch ran? Wir merken ganz schnell, dass Gott anders ist, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir geisterfüllt geworden sind, wenn wir voll Geistes sind, plötzlich beten wir anders. Da verkrampft man sich nicht mehr. Jetzt, wir beten in Sprachen. Und wenn ich in Sprachen bete, ich entspanne mich total. Also ich entspanne mich in Sprachen beten. Da denke ich nicht, da muss ich nichts planen, da sorge ich mich nicht um gar nichts und so weiter. Da bin ich frei in meinen Gedanken und dann preise ich Gott in meinem Herzen und irgendetwas befriedigt mich innerlich. Und das ist, wie dein Leben gesegnet wird. Und dann kommst du zur Ruhe, dann schaltest du ab und kannst umschalten. Und dann kannst du erst, wenn du abgeschaltet hast, dann kannst du von vorne anfangen. Gott will, dass dein und mein Leben gelingt, dass wir über uns selbst hinauswachsen, das ist Gottes Wille. Und der Mensch soll aufwärts gehen und nicht abwärts. Das ist so Gottes Plan mit uns. Und wir sollen so wie ein Magnet, wir sollen all das Gute anziehen. Und das, was nicht so gut ist, abstoßen. Und du musst nur umdrehen. Magnet musst du nur umdrehen. Und dann merkst du plötzlich, das andere wird alles abgestoßen, was nicht dazu gehört. Nur das, was vom Geist geboren ist, das ist Geist und das ist Leben. Jede Wiedergeburt oder jede Geburt ist eigentlich eine Ortsveränderung. Zuerst warst du im Bauch der Mutter und dann bist du jetzt in dieser Welt im Babywagen oder in der Wippe oder wo auch immer. Geburt ist also eine Veränderung und wenn du wiedergeboren bist, du bist auch in einer veränderten Welt. Deine Welt hat sich verändert. Du bist nicht mehr hier, sondern du bist in der Welt Gottes. Du siehst alles mit ganz anderen Augen. Im Embryo, im Mutterleib und so weiter, da hast du nur die Decke gesehen, ein bisschen Wasser irgendwo geschwommen. Und jetzt bist du in der Welt Gottes. Jetzt lebst du, atmest du, jetzt singst du, jetzt preist du Gott. Für mich persönlich, es gibt keinen Ersatz für das geistliche Leben. Und deshalb, der Segen beginnt mit meinem geistlichen Leben. Mit meinem geistlichen Leben. Nicht nur, dass ich religiös erzogen bin und dass ich irgendwie fromm bin. Nein, das bringt mich nicht weiter. Ich brauche das geistliche Leben. Viele sind religiös, was auch immer. Weißt du, ja, du kannst genauso ein Zweifler sein. Denn die religiösen Menschen, die denken nur an das Vergängliche, an Klimbim, an irgendwelche äußere Sachen. Aber der geistliche Mensch, der richtet geistlich die Sachen. Der beurteilt die ganze Welt ganz anders, sieht die ganze Welt mit Augen Gottes und nicht mit den Augen des Fleisches. Er hat Lust am Herrn. Er hat Lust am Herrn. In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und das ist ein Geheimnis. Befiehl dem Herrn deine Wege. Sag ihm, was du wünschst. Sag ihm deinen Traum. Erzähl ihm deine Träume. Und rede über deine Träume mit dem lieben Gott. Und dann befiehl ihm. Und dann lass ihn machen, wie er das möchte. Und nicht, wie du es gerne hättest, sondern lass ihn machen, die Dinge, und regeln die Dinge. Und du wirst merken, Gott macht es besser, als du denkst. Er macht anders. Du wirst erstaunt sein, dass es total anders kommt. Das habe ich so nicht gedacht, das habe ich so nicht gewollt, das habe ich so nicht geplant. Aber hinterher erfährst du, es war sehr gut. Das war das Beste, das Optimale. Du musst Gott erlauben, zu arbeiten. Und das ist das Leben im Geist. Christus ähnlich leben. Jesus hat sich vom Vater leiten lassen, hat sich dem Vater anbefohlen. Vergiss die ganze religiöse Erziehung, die mag gut sein, Konfirmation oder andere Dinge, dass du da mal die 10 Gebote des Vaterunser oder das Glaubensbekenntnis lernst, aber damit kannst du nicht leben. Du musst etwas in dir haben, den Geist Gottes, der nächste Schlüssel, den Geist Gottes. Welche den Geist Gottes haben, die sind die Kinder Gottes oder welche der Geist Gottes leitet. Überall, wo der Geist Gottes die Kontrolle übernimmt, der Heilige Geist, da fängst du an zu schwimmen. Du wirst getragen von der Herrlichkeit Gottes, wenn der Geist Gottes dich trägt. Welche der Geist Gottes leitet. Die Religiösen, die sprechen nur gelernte Gebete. lesen nur die Heiligen Schriften, das machen alle, ob sie jetzt Moslems sind oder Juden sind oder Buddhisten sind, alle haben religiöse Schriften, aber wenn du Kind Gottes geworden bist, vom Heiligen Geist übernommen worden bist, da betest du total anders, da redest du ganz anders, denn der Geist gibt dir auszusprechen, der Heilige Geist, dann redest du Sachen, dann sagst du, Johannes, das ist doch nicht von dir. Ich werde nie vergessen, ich habe so eine Kampagne von der Stuttgarter Zeitung gegen mich mal gehabt. Weißt du, ich wollte einen Raum mieten, aber die wollten das mir alles vermasseln. Das ging schon monatelang und ich habe den Raum nicht bekommen. Immer wieder was dazwischen geschoben und dann hat sich die Presse eingeschaltet und die wollte das einfach verhindern. Und dann ruft mich der Reporter an, hat ein Interview gemacht. Natürlich, weißt du, die quetschen, die ziehen einem die Würmer aus der Nase. Und dann war er fertig mit seinem Bericht und eine Stunde später ruft er an und sagt, ich werde der Bericht, ich werde Ihnen vorlesen, haben Sie noch was dazuzufügen? Und dann hat er vorgelesen, das war so schrecklich, ich hätte meine Sachen wenn das veröffentlicht wird oder wäre, dann hätte ich meine Sachen einpacken können, die Gemeinde zumachen können und auswandern dürfen. So, das war so gemein. Und haben Sie noch was dazuzufügen? Dann habe ich irgendwie, da habe ich zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, und der Geist gab, auszusprechen. Und ich sagte einfach, und Sie werden den Artikel nicht bringen. Dann sagt, und leg auf. Und Sie werden diesen Bericht nicht bringen. Und dann sagt meine Frau im Hintergrund, und das, du kannst nicht verhindern, was die Presse bringen will, das bringt die Presse. Und ich wollte wissen jetzt tatsächlich, hat es gestimmt, was ich gesagt habe, oder nicht gestimmt? Ist es wahr gewesen oder nicht wahr? Du, am nächsten Tag, die Zeitung war bestreikt, bis ich den Mietvertrag hatte. Und sie werden den Bericht nicht bringen. Und bis heute ist der Bericht nicht gebracht worden, weil es nutzlos war und wertlos war. Aber du musst wissen, weißt du, wenn der Geist Gottes über dich kommt, plötzlich sagst du etwas Verrücktes, was die Menschen nicht verstehen, was du selber nicht einmal verstehst. Aber du sprichst in anderen Sprachen. Das ist nicht nur, dass du eine unverständliche Sprache sprichst. Nein, du sprichst eine verständliche Sprache. Die unsichtbare Welt nimmt das wahr. Und der Geist gab auszusprechen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Für den ist es Torheit. Also ich habe gedacht, wer bin ich eigentlich, dass ich sage, sie werden den Bericht nicht bringen. Und denk mal, wer bist du eigentlich? Du kannst viele Sachen in deinem Leben nicht verhindern. Die kommen. Aber wenn der Geist Gottes durch dich spricht, dann passieren Dinge, dann schnallst ab. Der geistliche Mensch beurteilt alles und er wird von niemandem beurteilt. Du kannst von auch nicht beurteilen. Den geistlichen Menschen kannst du nicht beurteilen. Wenn Gott etwas gesagt hat, das steht da im Raum und es geht in Erfüllung, früher oder später. In 1. Korinther 3, Vers 1, Paulus sagt, ich konnte zu euch nicht reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen Menschen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Warum? Weil die das nicht verstanden haben. Der hat im Geist geredet und den Bericht werden sie nicht bringen. Und die haben gesagt, wer bist du, dass du es verhinderst? Weißt du, sie haben es nicht verstanden. Der unmündige Mensch ist der Mensch, der die göttlichen Offenbarungen bekommt, aber damit nichts anfangen kann. Das ist der natürliche Mensch. Der hat von Gott eine Offenbarung, Gott hat ihm Erkenntnis gegeben, aber er kann mit der Erkenntnis nichts anfangen. Er kann nicht danach leben, er kann das nicht einsetzen, er kann es nicht verwerten. Römer 8, Vers 5, die da fleischlich sind, sie sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich gesinnt sind, die sind geistlich gesinnt. Also, die geistlich sind, die können damit was anfangen. Und ich konnte was anfangen, denn am nächsten Tag will ich die Zeitung kaufen, die Zeitung hat es nicht gegeben. Die wurde bestreikt. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte. So etwas hast du nie gegeben, dass keine Zeitung kommt. Und du siehst, Gott ist mächtiger als die Presse, als die Medien. Gott ist mächtiger als der Teufel. Gott ist mächtiger als die Massen und auch Massenmedien. So, fleischlich gesinnt. Hör auf, dass du jemand verurteilst, der von Gott eine Vision bekommen hat, von Gott eine Offenbarung bekommen hat und sagt, ich glaube, Gott hat mir gezeigt, ich werde noch einmal König werden. Denk an Josef. Und mein Vater wird kommen, meine Mutter wird kommen, meine Brüder werden kommen, sie werden sich alle vor mir verneigen. Du bist ein Träumer. Du bist ein Fantast. Du siehst also Träume. Nicht nur Worte sind Mächte, auch Träume sind Mächte. Wenn du sie richtig aufnimmst und richtig glaubst und richtig dran hältst, und du beginnst ein gesegnetes Leben. Aber zuerst einmal, ich sag dir, was da passiert, wenn du eine Vision von Gott bekommst, eine Offenbarung von Gott bekommst. Du gehst runter, in den Keller, ins Gefängnis, als in die Grube, wirst verkauft nach Ägypten. Du erlebst nur Niederlagen und über Niederlagen, denkst du. Aber das sind keine Niederlagen. Das sind Gott schafft eine Basis in deinem Leben. Und dann kommt Josef in Ägypten auf dem Thron. Und dann kommen die Brüder und verneigen sich alle. Und dann passiert das, was er geträumt hat. Er hat von diesen 7 fetten Jahren und von diesen 7 mageren Jahren, der Pharao sogar, ein Ungläubiger, der hat es geträumt. Und es ist gekommen. Weil Josef verstanden hat, den Traum zu nehmen und nicht nur, ja, 7 fette Jahre, wunderbar, Halleluja. Und was ist mit den anderen Kühen und Ehren? Ja, wir müssen lernen, diese Sachen umzusetzen. Wir werden Scheunen bauen und wir werden die Ernte einsammeln und das Fleisch einfrieren und wir werden was tun. Und Josef ist nicht nur ein Träumer gewesen, sondern auch ein Täter. Und er hat Scheunen gebaut. Und das hat Ägypten gerettet vor der Katastrophe. Geistlich gesinnte Menschen verstehen, was damit anzufangen. Der geistlich gesinnte Mensch sucht immer einen Weg, forscht im Wort Gottes, betet, wartet auf die nächste Offenbarung. Denn du kannst dich nicht auf eine Offenbarung dich allein verlassen. Du brauchst zu der einen Offenbarung noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, vielleicht sogar die 10. Offenbarung, damit du die Sache realisieren kannst. Eine Vision reicht dir vielleicht nicht aus. Du brauchst noch mehr Visionen, noch mehr Inspirationen, noch mehr Erkenntnis. Du hast vielleicht eine Erkenntnis, der Herr ist mein Arzt und so weiter. Aber da musst du noch mehr wissen, was macht der liebe Arzt? Wie behandelt er mich? Wie wirkt Gott halt mit der rechten Hand oder mit der linken Hand? Gott ist nicht einarmiger. Entweder mit der linken oder mit der rechten Arm, mit dem rechten Arm. Also ich muss jetzt rausfinden, wie heilt Gott mich? Was soll ich tun? Ja, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Guck mal, Gott hat so viel Schlüssel gegeben. Versuch mal auch die kleinen Schlüssel zu bedienen. Nicht nur die großen, die Generalschlüssel. Nein, auch den kleinen. Rufe die Ältesten. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Leidet jemand, der soll Psalmen singen. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass du begreifst, wie wichtig das Singen ist. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Da brauchst du keine Kapelle. Oder da brauchst du keine Begleitinstrumente, keine Rhythmusinstrumente und gar nichts. Fang an, in deinem Herzen zu singen. Wann hast du zum letzten Mal in deinem Herzen gesungen? Im Geist und im Sinn. Und lass dich nicht bremsen und unterdrücken. Weißt du, die Freude am Herrn ist die Stärke, ist die Kraft. Lass dich nicht unterdrücken und dir das Maul verbinden und dir einen Maulkorb aufsetzen, dass du nicht darüber redest. Weißt du, in deiner Kammer kannst du alles erzählen dem lieben Gott. Zu Hause, da kannst du tanzen. In der Gemeinde vielleicht bist du auffällig und sagst, ja, bei dir stimmt was nicht. Aber zu Hause, da kannst du von links nach rechts, von unten nach oben, da kannst du jumpen. Kannst du Purzelbäume sogar schlagen. Vor Freude am Herrn. Ja, und dich auf den Boden wälzen. Und Handstand machen und die Wände hochgehen. Und sagen, oh Gott, ich bin so glücklich. Die Freude ist der nächste Schlüssel zum siegreichen Leben. Weißt du, ein Versager, ein deprimierter Mensch, einer, der immer nur nach unten guckt, der sein Haupt nie erhebt, der wird nie zu was kommen. Die Freude. Und du musst anfangen, dich zu freuen. Und zur Freude muss man sich zwingen. Also ich muss mich zwingen. Ich will mich freuen. Wir haben alle nichts zu lachen. Glaub mir das. Wir haben alle Trouble, wo wir auch irgendwie hingucken. Aber ich will mich freuen. Ich will. Und mein Wille bestimmt mich. Das ist der nächste Schlüssel wieder. Du kriegst so viele Schlüssel heute, ob du wenigstens einen davon betätigst irgendwann. Ich will. Nicht ich kann, ich sollte. Es wäre schön, wenn ich das könnte. Nein, ich will. Ich will jetzt runtergehen. Und ich will jetzt rausgehen. Ich will. Nicht ich möchte oder ich werde. Das ist alles verkehrt. Ich will. Jetzt. Ich will mich freuen. Ich will Gott danken. Ich will. Aktiviere deinen Willen. Dein Wille ist vielleicht zerstört. Du hast den Schlüssel zu deinem Willen verloren. Und eigentlich, wenn ich die Schlüssel erwähne, da ist alles da. Du musst es nur den Schlüssel dazu finden, zu deinem Willen. Weißt du, du kannst ganz feiner Mensch sein, aber du findest den Schlüssel nicht. Ich will mich freuen. Da bist du traurig und du denkst, als frommer Bruder, fromme Schwester, ich muss traurig und niedergeschlagen sein. Da musste ein junger Mann mal einen Prediger vom Bahnhof abholen, aber er hat kein Bild gehabt, wusste nicht, wie der Pastor aussieht, den er da abholen muss für den Gottesdienst und steht da und guckt sich die Leute an und da kommt einer und ist ganz traurig, schwarze Tasche, einen Mantel hat er und da geht er und sagt, er, entschuldigen Sie, sind Sie der Pastor, den ich abholen soll, der zu uns kommen muss? Nein, ich bin nicht Pastor, aber Sie sehen so wie ein Pastor aus, sagte, nein, ich habe Magenschmerzen. Verstehst du? Manche sehen so fromm aus und so depressiv. Und weißt du, depressive Menschen geben ein depressives Bild für die Welt ab. Wir sollen für diese Welt ein positives Bild abgeben. Bunt gekleidet, bunt aufgemacht. Weißt du, wenn du traurig bist, mal den lila Zopf ran in die Haare oder was weiß ich, web was rein und sag, ich will mich freuen. Weißt du, du sagst, die Leute werden anfangen zu lachen, wenn die dich anfangen zu sehen. Aber du freust dich wie eine Blume. Freu dich doch mal. Lach doch mal. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Kinder lachen 500 Mal am Tag, aber Erwachsene gerade 20 Mal. Und kein Wunder, dass die Erwachsene krank sind, weil sie nicht lachen. Kinder sind noch gesund, die haben noch Widerstandskraft. Je mehr du lachst in deinem Leben, ich wünschte, dass du nur 200 Mal lachen würdest, das ist schon gut, nicht nur 20 Mal. Lach über dich selbst, nicht über die anderen. Weißt du, wir können gerne andere auslachen, aber der Schlüssel ist die Freude. Lach über dich selbst, Mensch, oh, guck mal an, und wieder sowas. Und es gibt schöne Witze oder Späße. Lach mal. Nicht Naratei-Dinge, sondern wo du rüber lachen kannst. Also, wo du sagst, das hätte mir auch passieren können. Was du siehst, das erntest du. Du brauchst erst einmal ein Gefühl. Ich bin gesegnet. Ich bin Kind Gottes. Ich bin einer, der vom Herrn getragen ist. Ich vom Herrn geliebt ist. Gott ist mit mir einverstanden. Gott ist mein Freund. Dann das Wort Gottes gebrauchen. Das Wort Gottes wirkt Wunder, wenn man daran glaubt. Man muss es einfach zustimmen und sagen, ja Herr, so ist es, ich akzeptiere dein Wort ist die Wahrheit und setz es um. Und nimm das Wort Gottes und gebrauch das Wort Gottes für dein persönliches Leben. In Jesaja Kapitel 55, Vers 11, da heißt es, so soll das Wort des Herrn sein, das aus meinem Mund geht. Es soll auf die Erde fallen wie ein Regentropfen und nicht leer zurückkommen. Gottes Wort soll nicht leer zurückkommen, sondern Wort Gottes soll das bewirken, was Gott sich vorgenommen hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes kommt, das Gott so zerkaut hat und so klein geschnitten hat. So, wenn ich jetzt meine Frau pflege, da erlebe ich eins, ich muss ihr alles zusammen klein schneiden, sonst erstickt sie. So, beim Essen, ich muss alles klein schneiden. Und so ist auch Gott schneidet uns alles so klein, so mundgerecht macht er. Sein Wort macht er uns mundgerecht. Dass wir genießen können und dass wir nicht dabei ersticken. Also Gottes Plan für dein Leben ist, du sollst gesegnet sein. Und zwar in Raten, in kleinen Stücken, in kleinen Abschnitten. Versuch nicht 7 Meilen Schritte gleich zu gehen. Du bist nicht irgendein so Märchenprinz. Versuch in kleinen Schritten, in kleinen Etappen dein Leben zu gestalten. Und Gott will, dass du mal das probierst. Und dann sagt er, komm, geh mal auf diese Seite. Probier mal von hier. Vielleicht ist da die Tür, die dir aufgeht. Also, Gott hat einen Segensplan für dich und steig in diesem Segensplan ein. Sei einverstanden mit diesem Segensplan. Herr, ich will gesegnet werden. Ich will nur erfolgreich sein. Das ist alles. Der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Fang an zu vergeben. Ich habe schon von Vergebung was kurz gesagt, aber versuch mal zu vergeben. Versuch dich hinzugeben. Hingabe ist auch so ein Schlüssel. Je mehr du dich hingibst, desto mehr bekommst du. Gott hat mir einmal da waren wir noch in Kreuzberg, hat eine Botschaft gegeben, und zwar, je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Kleine Opfer, kleine Flammen. Große Opfer, große Flammen. Also, was willst du? Guck mal, Salomo hat so viel geopfert, und Gott hat sich zu ihm bekannt. Und Gott hat ihn so mächtig gesegnet, dass man vor der Herrlichkeit Gottes nicht mal stehen konnte im Tempel, bei der Tempelweihe. Je größer das Opfer, desto größer das Feuer, desto größer der Segen. Von nichts kommt nichts. Wir waren, als wir noch in der Sowjetunion waren, Es war eine ganz schlechte Zeit. Irgendwie war es schlecht bei meinen Eltern. Die hatten wirtschaftliche Probleme gehabt. Und ich weiß, wir haben dann Kartoffeln geschält und mein Vater hat die Kartoffelschale in die Erde gesteckt. Weil wir nicht Saatgut genug haben. Wir haben unser Saatgut eigentlich aufgegessen. Und dann die Schalen in die Erde gesteckt. Und wir waren entsetzt, als die Ernte kam. Da war ja nichts Gewaltiges. Da waren nur kleine Kartoffelchen da. Schwache Saat, schwache Ernte. Je größer die Hingabe ist zu der Sache, desto größer der Segen Gottes. Wie erlangen wir den Segen Gottes? Zuerst einmal durch die Beziehung zum Herrn, dass wir eine starke Beziehung zum Herrn haben. Und das kann jeder. Da brauchst du nicht viel Geld, da brauchst du keine große Bildung. Du musst nur ein hingegebenes Leben haben. Morgens deine Andacht. Wie sieht's mit deiner Andacht zu Hause aus? Mit deiner regelmäßigen stillen Zeit? Weißt du, nicht nur nicht zum Schlafen, die stille Zeit ist nicht schlafen, die stille Zeit ist mit Gott reden, mit Gott kommunizieren, mit dem Geist kommunizieren und zu wissen, was Gott von dir alles erwartet, wie du sein solltest. Weißt du, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Du solltest vor Gottes Angesicht mit Frohlocken kommen, nicht nur einfach in die Versammlung kommen und sich an den Stuhl setzen. Nein, du solltest tanzen, Halleluja! Mit Frohlocken, mit Klatschen, klatscht in die Hände, ihr Bäume. Weißt du, mit Frohlocken, komm in die Gegenwart Gottes mit Frohlocken. Nicht nur einfach kommen, nur ja. Frohlocke. Weißt du, was Frohlocken ist? Kannst du dir vorstellen, was Frohlocken ist? Stell dir mal vor, du gewinnst im Lotto. 1 Million. Der Lahme, als der geheilt wurde, der sprang und hüpfte. Ich weiß nicht, was der Priester sich da gedacht hat in der Kirche, im Tempel. Der hüpfte. Ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Leute, ich bin geheilt! Drüben in der Kirche, in dem anderen Gottesdienst, da kommt eine Frau, eine kleine Frau, die hat ein Baby auf dem Arm. Allen Leuten, ich habe keinen Bezug zu dieser Frau, sagte, das ist mein Baby! Mein Baby! Mein Baby! Die kam mit Frohlocken in den Gottesdienst. Mein Baby! Wann hast du frohlockt vor dem Herrn? Getanzt vor dem Herrn? Gejubelt in der Gegenwart Gottes? Klageweiber bekommen nichts von Gott. Das kann ich dir schriftlich geben. Befiehl dem Herrn deine Wege und dann frohlocke. Der Herr wird's gut machen. Der Herr wird mein Schicksal wenden. Es wird anders kommen, als es jetzt ist. Und fang an, Gutes zu tun. Gutes zu reden. Und eigentlich das Gute tun fängt mit dem guten Reden. Fang an, Gutes zu reden über dich selbst, über deine Familie, über die Gemeinde, über den Pastor, über die Geschwister, über die Arbeit, deinen Chef. Wunder dich nicht, dass die miserabel in deine Firma geht. Fang an, über deinen Chef gut zu reden. Unsere Firma ist die beste. Verstehst du? Glaub an deine Firma. Glaub an deine Familie. Glaub an deine Gemeinde. Ansonsten verlass die Firma, kündige die Firma und such dir eine andere Firma, die vernünftiger ist, für die du begeistert sein kannst. Ich kann nichts verkaufen als Vertreter, wenn ich von meiner Sache nicht überzeugt bin. Ich muss von meiner Sache überzeugt sein. Also ein Schlüssel zu einem gesegneten Leben, sei von Gott überzeugt. Sei von der Bibel überzeugt. Sei vom Heiligen Geist überzeugt. Sei von den Gaben des Heiligen Geistes überzeugt. Wenn du über den Heiligen Geist nicht überzeugt bist, vergiss alles. Dann wird es nicht funktionieren. Aber sei überzeugt, Zungenreden ist das Beste, das Optimalste, ist die kleinste Gabe, aber eine tolle Gabe. Und dann werden andere Gaben dazukommen. Wenn du aber die kleinste Gabe nicht verkraftest und davon nicht überzeugt bist, wirst du die anderen Gaben auch nicht kriegen. Brauchst auch gar nicht darum bitten. Wer das Kleine nicht will, wird auch das Große nicht bekommen. Die kleinste Gabe. Sei überzeugt, ich habe wenigstens eine Münze bekommen. Und wer weiß, was aus dieser Münze noch wird. Da ist eine Legende, ein Märchen ist es, aber ich glaube, da ist eine große Wahrheit auch drin. Da ist irgendwo so ein Scheich, der hat etwas gemacht und dann soll er belohnt werden. Dann fragt er, was soll ich Ihnen geben? Dann sagt er, ich möchte nicht mehr haben als 2 Körner auf einem Schachbrett. Also diesen Quadrat, je Quadrat 2 Körner, also 2 Körner, 4 Körner, dann 16 Körner und so weiter. Und am Schluss, als er das alles zusammen addiert hat, ist ein ganzer Waggon Körner rausgekommen. Nur so viel, was auf einem Schachfeld raufgeht. Weißt du, wir wollen immer was Großes haben. Also dann sagt er, das ist ja nicht viel. Das ist nicht viel. 2 und 4 und 16 und dann weiter mal 16 und dann weiter und weiter und weiter, was auf einem Quadrat raufgeht. Verstehst du, wir müssen ganz anders denken. Im Kleinen treu sein. Der nächste Schlüssel, wie man gesegnet wird, im Kleinen treu sein. Im Großen. Ich weiß es nicht, ob du im Großen überhaupt treu sein kannst, wenn du nicht im Kleinen treu sein kannst. Sei treu im Kleinen. Treu im Gottesdienstbesuch, treu im Beten, treu im Geben, Zehnten geben, was es auch immer ist. Treu im Zeugnis geben, treu im Helfen, wo du kannst, wo du nicht kannst, musst nicht helfen. Erwartet Gott nicht, dass du hilfst, aber da, wo du kannst, solltest du treu sein. Einfach treu sein. Gott will, dass wir Gutes tun. Und wenn wir das tun, wir werden schon in der richtigen Situation sein und gesegnet werden. Du wirst merken, dir fließt was zu. Das nächste, was du noch brauchst, um gesegnet zu werden, deine Altlasten entsorgen, nur nebenbei, ganz schnell, damit du das Neue empfangen kannst. Gott kann dich nur segnen, wenn du leere Hände hast, wenn du ein leeres Gefäß bist, wenn du ein reines Gefäß bist, kann er dich segnen. Aber das nur nebenbei. Gott will an dir mehr Gutes tun als je zuvor. Und wie sieht das aus? Du sagst ja, jetzt bin ich Christ, schon 10 Jahre gläubig, aber wie heißt das, da stumpft das alles mehr und mehr ab. Wie soll Gott mehr Gutes an mir tun? Psalm 1. Lies mal Psalm 1 erstmal aus dem Blickwinkel für das Thema der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Weißt du, was dort heißt? Der Gerechte, der mit Gott wandelt, der mit Gott lebt, ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, nicht immer. Du musst nicht immer produzieren, nein. Du bringst Frucht, wenn es deine Zeit ist. Wenn Äpfel geerntet werden sollen, dann kommt die Ernte zu deiner Zeit. Es gibt Frühernte und Späternte, je nachdem, dass du deine Frucht zu deiner Zeit bringst. Und dann heißt es weiter, und seine Blätter verwelken nicht. Auch wenn eine Dürre kommt, er fürchtet sich nicht. Geschwister, das ist das Geheimnis des Lebens. Die Tage habe ich gesagt, das Geheimnis eigentlich des Glaubens ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn du keine Furcht, keine Angst hast, dann kannst du dein Leben meistern. Aber wenn du Angst hast, das weiß nicht, darf ich das anfangen? Da hast du Angst, dein Geld zu investieren, dann hast du Angst, was anzufangen, da hast du Angst, irgendwo hinzugehen, dann hast du Angst und so weiter. Furcht ist eine Waffe Satans. Und wenn du am Wasser gepflanzt bist, in der Gegenwart Gottes, am Strom des Lebens gepflanzt bist, dann bringst du deine Frucht zu deiner Zeit. Frucht zu deiner Zeit. Und wenn eine Dürre kommt, ach, na ja, ich bin an der Quelle. Ich bin am Strom. Und da fürchtest du dich nicht vor deinen Problemen. Das werden wir schon meistern. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dann fürchtest du dich nicht vor den Schwierigkeiten. Dann fürchtest du dich nicht vor der Krankheit. Dann fürchtest du dich nicht mehr vor dem Tod. Und weißt du, und seine Blätter verwelken nicht. Es ist ein Geheimnis, gepflanzt am Wasserbach. Dein Platz, du musst deinen Platz finden, deinen richtigen Platz, wo du genug Saft hast, genug Nahrung. Und seine Blätter verwelken nicht. Wir werden gesegnet, wenn wir am gesegneten Ort uns aufhalten. So viele Christen halten sich auf verkehrte Orte, die pendeln mal da, mal dort und hier und hoch und so weiter und sie werden nicht gesegnet. Halt dich an der Bibel. Weißt du, du kannst dich nicht an alle Bücher halten und an alle Religionen halten und alle Weltanschauungen halten und alle Gottesbilder halten. Nein, du musst dein Gottesbild finden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du wirst merken, wenn du so engstirnig bist, natürlich ist nicht populär für diese Welt, die wollen Toleranz haben, alle und reden von Toleranz und wissen nicht, was Toleranz ist. Und wenn die mal dir Toleranz geben wollen, haben sie keine Toleranz. So, nur nebenbei. Aber du musst engstirnig werden, du musst dich auf dein Ziel konzentrieren. Stell dir mal vor, diese Astronauten, die zum Mond geflogen sind, hätten sie noch alles Mögliche im Kopf gehabt und im Herzen gehabt und so weiter. Die mussten zuerst trainieren, nur den Mond im Visier zu haben. Wenn du etwas erreichen möchtest, du musst ein Ziel haben. Und dann musst du engstirnig werden. Du kannst da nicht mehr auf 2 Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht mehr mit dem und jenem mitspielen. Du musst deinen Weg geradeaus gehen. Du willst dein Ziel erreichen. Weißt du, wisse, wer Gott ist, was er kann. Finde den Schlüssel zu deinem Gott. Und wisse, wofür du bestimmt bist. Was ist deine Bestimmung? Ist deine Bestimmung, hier zu sitzen und die Zeit abzusitzen, dann kannst du gleich ins Gefängnis gehen. Dort bist du wenigstens dann noch versorgt. Hast deinen Auslauf, deinen Rundgang. Nein, warum bist du da? Überleg einmal, warum bin ich erlöst? Weißt du, wenn Gott etwas wirkt, hat er immer einen Zweck. Wozu? Was hat er mit mir geplant? Wenn ich hier den Bleistift nehme, da finde ich ganz schnell raus, wofür das Ding da ist, zum Schreiben und nicht zum Dosen öffnen. Zum Schreiben ist es. Finde heraus, wofür du da bist auf dieser Welt. Das Geheimnis oder der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Hast du schon rausgefunden, warum du da bist? In einer Missionskonferenz, da war ein Kind und da gab es Kindergottesdienst und da wurde gefragt, was willst du werden? Und da hat sich ein kleines Mädchen gemeldet und sagte, ich will ein Segen sein. Ich will ein Segen sein. Die anderen wollten Krankenschwester werden, die anderen wollten das werden und die anderen wollten das werden. Stewardess werden wollte jemand. Ich will ein Segen sein. Überleg einmal, wenn du das in deinem Leben als Priorität setzt, ein Segen sein, so wie Abraham. Du sollst gesegnet werden und ein Segen sein für die ganze Welt und die ganze Menschheit. Ich will ein Segen sein, wo ich hinkomme. Ich will Segensspuren hinterlassen. Aber das kannst du nur, wenn du ein gesegnetes Leben führst. Ein Ungesegneter wird nur Ärger und Stress zurücklassen. Ein Verfluchter, der wird nie was Gutes zurücklassen. Der wird zerstören, zertrampeln, wie ein Elefant im Porzellanladen wird er sich benehmen. Aber ein Gesegneter, der wird den Garten begießen und pflanzen und was weiß ich, was er noch tun wird. In der Gegenwart Gottes wirst du gesegnet und lebt die Gegenwart Gottes. Trag die Gegenwart Gottes überall hin, wo du hinkommst und wo du bist und was du unternimmst. Entdecke die Prinzipien des Segens. Lerne selbst Segnungen zu empfangen. Nicht nur, dass du bettelst und bittest und sagst, Herr, ich möchte gesegnet werden, ich möchte gesegnet werden, wenn ich nur könnte gesegnet werden. Nein, lerne, wie Gott dich segnet, indem du anfängst, andere zu segnen, indem du anfängst, andere zu heilen, indem du anfängst, andere zu befreien, indem du anderen unter die Arme greifst. Fang an, lerne diese Prinzipien des Segens. Und lerne, allein vor Gott zu stehen. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, Abraham war allein. Der musste sich vom Lot trennen. Und der musste allein vor Gott stehen, mit Gott wandeln und mit Gott experimentieren. Du sollst gesegnet sein. Ja, ja, ja. Aber der war allein. Und er musste selbst sich entscheiden, was er macht, wo er hingeht, wie er das handhabt. Er musste selbst entscheiden. Wir denken ja, Gott hat ihn geführt. Nein, vergiss. Er musste sich selbst entscheiden. Er musste Ja zu Gottes Wege sagen, auch wenn er Dummheiten gemacht hat. Ich meine, es war nicht alles koscher, was er gemacht hat. Aber Gott hat ihn gesegnet. Er war der Gesegnete. Und wenn du gesegnet werden willst, halt dich an dem Gesegneten. Denk an Lot. Sobald Lot sich getrennt hat von Abraham, dem Gesegneten, ging es drunter und drüber in seinem Leben. Deshalb, wenn du gesegnet werden willst, such dir Menschen aus, die gesegnet sind, die nicht verflucht sind und verdammt sind und in Unsegen leben, die werden dich runterziehen. Menschen, die nicht geistlich sind, die werden dich kaputt machen. Menschen, die nur fleischlich sind, die nur seelisch sind, die werden dich zerstören. Halt dich am Gesegneten. Und das musst du tun. Ich, Vater Abraham, lass mich bei dir bleiben. Ich möchte mit dir gehen. Egal, lieber verkleine ich dann meine Herde. Und ich bleib beim Abraham, beim Gesegneten. Und nicht, am Schluss hat er alles verloren in Sodom. Sogar seine Frau. Sogar seine Frau, die wurde Salzsäule. Und seine Töchter, die waren auch missraten dort. Der hat alles verloren, weil er sich nicht am Gesegneten hielt. Deshalb such dir Plätze, wo Gott segnet. Menschen, die Gott segnet. Und wie erkenne ich das? Und gesegnete Menschen, die können allein vor Gott stehen. Die brauchen keinen Priester. Die brauchen keine Kirche. Die brauchen keine Religion. Die brauchen keine Institution. Die brauchen nur sich selbst und bisschen frische Luft. Die stehen vor Gott. Abraham ging raus und betete. Schau, Moses war allein. Gott ist ihm allein begegnet am Busch. Oder schau andere. Jesus, er ging auf den Berg und hat gebetet. Er war allein. Menschen, die gesegnet sind, die können allein kämpfen, allein gehen, allein beten, allein singen. Die brauchen nicht, wer geht mit mir mit? Niemand. Irgendjemand geht schon mit dir mit, das ist der Teufel. Der klebt dir an den Fersen. Aber du willst ihn nicht haben, den kannst du abhängen. Lerne allein zu stehen an dem Platz, wo du stehst und du bist. Also, wie viele Schlüssel habt ihr schon? Habt ihr diese nummeriert? Die Gegenwart Gottes ist so wichtig. Psalm 126. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben ein. Die in Zeiten der Not sehen, so heißt es hier, Psalm 126, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Weißt du, in Zeiten der Not, weißt du, wenn es gut ist, da kann jeder mit Freuden sehen. Aber hier mit Tränen, ich, Herr, das ist das Letzte, was ich weggebe. Das Allerletzte, wie geht's mit mir weiter? Wenn du das Allerletzte gegeben hast, da setzt der Segen erst ein, die werden mit Freuden ernten. Denk an diese Witwe in Sarepta. Da kommt der Prophet vorbei. Ach, Bruder, schön, dass du kommst. Ja, was machst du da? Ich sammle Holz und ich werde mir jetzt einen Kuchen backen für mich und meinen Sohn und dann wollen wir sterben. Dann sagt, ja, geh und back den Kuchen und bring mir zuerst das, was du gebacken hast. Und du siehst, was dabei rausgekommen ist. Diese Witwe wurde 18 Monate mit Brot versorgt, weil sie in Zeiten der Not gesät hat, in Zeiten der Not was gewagt hat. Menschen, die in Zeiten der Not was wagen, die gewinnen. Weißt du, jeder kann gut glauben, wenn es alles glatt geht, wenn Portemonnaie voll ist, Sparkonto gedeckt ist oder und so weiter. Du hast genug Geld und du hast genug Kraft. Aber mit Tränen, auf Knien, die das sehen, die werden mit Freuden ernten. Psalm 126, liest es mal durch. Wenn du den Zehnten gibst, also ich hab nicht, ich kann's nicht, nein, du willst vielleicht nicht, das ist das alles. Das hat mit Wollen zu tun und nicht mit Können. Aber fang an, den Zehnten ganz in sein Kornhaus zu bringen. Warum? Weshalb? Warum soll ich den Zehnten in sein Kornhaus bringen? Damit Brot der Fülle ist, lies Maleachi. Damit Brot da ist, damit du wieder Speise kriegst. Von nichts kommt nichts. Und dann sagst du ja, meine Gemeinde, wir sind unterernährt. Also, ich kriege manchmal Post von Leuten, die mir schreiben und erzählen und sagen, also, unsere Gemeinde, ich höre deine Predigten jeden Tag, schön, dass du das hörst. Aber weißt du, deine Gemeinde könnte genauso eine geistliche Gemeinde sein, wenn du für deinen Pastor betest und wenn du deine Gemeinde unterstützt, dann verstehst du, und dann gibt es Evangelisation, da gibt es Erweckung, da Versammlung, da gibt es alles Mögliche, das Reich Gottes wächst. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das Brot der Fülle ist. Nein, da schickst du dann nach Afrika was, da schickst du in die Mission was, da schickst du an den Evangelisten was. Nein, in mein Kornhaus, da wo du Speise bekommst, das was dich stärkt. Und wenn du hier vom Internet die Speise bekommst, dann okay, dann schick mir auch das Geld. Ganz frei. Also ich habe keine Probleme. Und das tun viele Geschwister weltweit, in Deutschland weit. Die unterstützen uns. Weißt du, sonst könnte ich hier diese Arbeit nicht machen, wenn die Geschwister, die gesegnet wurden, uns nicht unterstützen würden. Weißt du, da bin ich manchmal ergriffen. Da lese ich, 1.000 Euro überweist jemand, 500 Euro überweist jemand. Weißt du, ich bin bewegt, mich ergreift es und das ermutigt mich. Johannes, jetzt predigst du erst recht weiter, ermutigst die Leute erst recht, jetzt dienst du den Leuten erst recht. Das ermutigt einen, damit Brot die Fülle ist. Und ihr gebt ja auch den Zehnten und ihr gebt auch euer Opfer und so weiter. Und ihr fördert das Reich Gottes hier, dass die Gemeinde Jesu wächst und die Gemeinde Jesu weiter gedeiht. Es kommt darauf an, wie ich mich einbringe. Und das Einzige, was ich tun kann, ich kann dich motivieren. Ich kann nicht für dich arbeiten. Ich kann dich nur motivieren. Überleg einmal, ich bin nur der Hirte. Und wer kriegt die Schafe? Der Hirte oder die Schafe? Die Schafe kriegen Schafe. Die Schafe vermehren sich. Der Hirte guckt nur zu, dass sie sich richtig befruchten, rechtzeitig. Und dass sie gute Speise haben, gutes Gras haben. Die Schafe kriegen Schafe und nicht der Hirte. Also ich kriege keine Schafe. Ich gucke nur, dass sie zusammenbleiben, dass sie zusammenarbeiten, dass sie gute Weide bekommen. In Zeiten der Not sehen, in Zeiten der Not sich einsetzen, in Zeiten der Not was unternehmen, das ist der Wille Gottes. Im Segen Gottes lebt der Wille Gottes. Also wenn Gott segnet, da ist was da, da ist immer was dran. Da passiert was, da wird Gottes Werk fortgesetzt, da offenbart sich immer mehr die Kraft Gottes, das Wort Gottes wirkt erst weiter. Der Segen Gottes ist so etwas wie Sauerteig. Wisst ihr, was Sauerteig ist? Du musst nicht abwinken. Wir sind nur dick geworden. Wir sind in Urlaub in Schweden und da ist ein Fehler passiert. Wir haben das gebucht, das christliche Heim oder was das war auch, ein Haus, aber das ist überbucht worden. Plötzlich ist schon ein anderes Ehepaar, als wir kommen, schon einquartiert aus München. und so weiter. Jetzt sind wir zwei Ehepaare mit Kindern, die teilen das gleiche Häuschen. Und wir haben natürlich hingekriegt, wir sind ja Christen, wir haben geteilt. Und dann hat man ausgemacht, die Frau, die hat Freude am Kochen. Und dann sagt sie, ich habe meinen Sauerteig mitgebracht. Und ich werde für euch kochen und ich verstehe das Kochen und so weiter. Und dann hat sie Sauerteig angesetzt und immer wieder runtergezogen, die ganze Zeit. Und das hat zugesetzt. Aber ich habe eines gemerkt, das bisschen Sauerteig, das sie mitgebracht hat, das vermehrt sich, das du ziehst und so weiter und es hört nicht auf. Und genauso ist der Segen Gottes ist wie Sauerteig, das alles durchsetzt. Deshalb sagt Jesus auch einmal, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig. Das durchsetzt und es wird mehr und es hört gar nicht mehr auf. Und die hat gebacken und gemacht und getan und gekocht. Segen ist die Beteiligung Gottes an deinem Leben. Beteiligung an deinen Lasten, das ist der Segen Gottes. Beteiligung an deine Finanzen, beteilige Gott an deine Gesundheit, beteilige Gott an deine Pläne. Mach deine Pläne und dann sag, lieber Gott, und genau das möchte ich. Ich befehle dir meine Wege und hoffe auf ihn. Öffne die Türen, die heute noch zu sind. Befehl dem Herrn deine Wege und dann plane mit Gott, beteilige Gott an deiner Entwicklung, an deiner Fortbildung. Weißt du, um Segen muss man bitten. Das kommt nicht von selbst. Segne mich, du musst mich segnen, du bist verpflichtet. Nein, Gott ist nicht verpflichtet, dich zu segnen. Der Segen muss erbeten werden. Und gleichzeitig, für den Segen musst du auch gleich danken. Nicht nur bitten, sondern auch gleich danken. Der Herr segnet dich, du hast es dem Herrn vorgetragen und dann danke für den Segen schon. Und Segen ist, das hast du noch gar nicht. Der hat dich nur gesegnet. Jakob hat seine Söhne gesegnet und die sind erst nach 20 Jahren reich geworden. Nicht sofort auf der Stelle. Weißt du, die meisten denken, ich bin gesegnet, bin sofort reich. Nein, da vergehen noch Jahre, Jahrzehnte, bis du gesegnet bist, bis du an dem Punkt hinkommst, wo der Segen erst voll sich auswirkt. Und bis heute sind wir vielleicht noch gar nicht mal in dem ganzen Segen hineingekommen, was Gott uns versprochen hat. Die Herrlichkeit, das neue Jerusalem. Aber bitte um das Gesegnete. Geschwister, bitte um das Gesegnete. Und nimm nichts Ungesegnetes in deinem Leben. Bitte um gesegnete Ruhe, dass du schlafen kannst, auch wenn die Nachbarn so laute Musik aufdrehen. Bitte um eine gesegnete Zeit. Weißt du, was eine gesegnete Zeit ist? Wo du nicht gestresst bist. Bitte um gesegnete Nahrung. Ich glaube, das ist heute wichtiger denn je zuvor, dass da ist so viel Beiwerk, so viel Mischmasch in der Nahrung. Du kannst dich vergiften, wenn du willst, an dieser heutigen Nahrung. Bitte um gesegnete Nahrung. Und was ihr dankend empfangt und so weiter in Jesu Namen empfangt, das wird euch nicht schaden. Dann kannst du dein Leben genießen. Bitte um gesegnete Menschen. Du möchtest nicht mit ungesegneten Menschen zusammen sein. Du willst nur mit gesegneten Menschen. Bitte, Herr, führe in meine Umgebung nur gesegnete Menschen. Oder bitte um eine gesegnete Umwelt und eine gesegnete Kraft, was es auch immer heißt. Um gesegnete Umstände. Bitte Gott um gesegnete Hände, dass es klappt, dass es funktioniert. Dass daraus was wird. Bitte auch um gesegnete Füße, dass sie dich nicht immer in die falsche Richtung tragen. Bitte Gott um eine gesegnete Familie oder gesegnete Arbeit. Herr, meine Arbeit, die bringt nichts. Ich rackere mich ab, ich mache mich kaputt, ich opfere alles und arbeite schon bei zwei Firmen und mache alles Mögliche und es bringt nichts. Gesegnete Erlebnisse und gesegnete Erfahrungen. Du sollst nicht nur Horrorerlebnisse und Horrorerfahrungen haben. Nein, bitte um das Gesegnete. Das ist, Gott will gebeten werden. Er tut nichts ungebeten. Und bitte auch um einen gesegneten Schlaf. Ich habe das gelernt als junger Christ. Das war eine der Anfangserfahrungen. Ich habe so Albträume gehabt. Wenn ich morgens aufgewacht bin, war das Bett zerrammelt. Dann war alles auf den Kopf gestellt. Also so habe ich geschlafen, so sehr unruhig. Und habe lauter Horrorträume, weil ich im Kino war und habe lauter komische Geschichten gesehen, die ich nicht verarbeitet habe und was weiß ich. So, und irgendwie habe ich dann gedacht, ich muss mich Gott anbefehlen, meine Nacht. Ich möchte schlafen, denn am nächsten Tag muss ich arbeiten. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir einen gesegneten Schlaf. Einen gesegneten Schlaf. Und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Bin aufgewacht, das Bett war glatt. Da war ich nicht schweißgebadet, habe keine Albträume und keine Horrorträume gehabt. Gib mir einen gesegneten Schlaf. Du brauchst einen gesegneten Schlaf, damit du den nächsten Tag leisten kannst. Damit du den Herausforderungen begegnen kannst. Weißt du, Das sind die Gaben, die Gott uns gibt. Er will gebeten werden. Segen ist so ein Anschubser, ein Anstoß und so weiter. Das ist ein Ja zu meinem Leben und so weiter. Und dann fängt was an. Dann fängt was an. Gott fängt an zu wirken. In Matthäus 4 oder Kapitel Matthäus 4 fängt so an. Seit der Zeit fängt Jesus an zu predigen. Weißt du, wenn du Jesus Raum gibst, wenn du Jesus erlaubst, da fängt Jesus etwas an. Seit der Zeit fängt Jesus an zu predigen. Seitdem du gesegnet worden bist, fängt an bei dir was zu rollen. Da passiert was. Seitdem du Gott begegnet bist, hast du eine ganz neue Biografie. Eine ganz neue Lebensgeschichte. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Seitdem Gott sich dir offenbart hat oder dir die Augen geöffnet hat oder anfängt, dich so an die Hand zu nehmen und zu führen. Seitdem passieren Sachen. Seitdem ich mich Gott anbefohlen habe. Seitdem ich gesegnet worden bin. Seitdem geht es in diese Richtung. Dann begleitet er mich, da berät er mich, da steht er mir bei. Als Gott Moses begegnete, guck mal, die Israeliten sind schon 400 Jahre in Ägypten, sind ein Volk zusammen, eine Rasse zusammen, aber sie wissen nicht, wer Gott ist. Und dann fragt Moses am Busch dort an diesem Berg, Herr, wer bist du, wie heißt du? Heißt du Matutis? Heißt du Moses, heißt du so oder wie heißt du? Dann sagt Gott nur, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Also, ich bin, der ich bin. Ein ganz komischer Name, ganz langer Name. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Aber Gott hat ihm gesagt, wenn du meinst, du wüsstest, wer ich bin, also andere Übersetzungen, wo ich hier verwendet habe dafür, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann werde ich noch einmal anders sein für dich. Nochmal ganz anders. Der ich bin. Und dann weiter, ich bin der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Oder Martin Buber übersetzt diese Stelle auch so, ich werde der sein, ich werde da sein, wo du bist. Ich werde der sein und ich werde da sein, wo du bist. Das ist Gott. Übersetzt dann weiter, Martin Buber, ich werde da sein, wo du mich brauchst. Ist das nicht toll? Gott will mit uns sein. Er will seinen Namen uns kundmachen. Deshalb aus Mangel an der Erkenntnis des Namens Gottes gehen die meisten schief und die meisten versagen. Ich werde da sein, da wo du mich brauchst. Ist das nicht toll? Gott will da sein, wo du ihn brauchst. Ich werde einfach da sein in deinen schwierigen Situationen. Ich werde da sein in deinen Stürmen. Ich werde da sein in deiner Krankheit. Ich werde in den Wandlungen deiner Lebensabschnitte da sein. Ich werde da sein, wenn alle anderen Gottesbilder versagen und nicht klappen und nicht funktionieren. Ich werde da sein, wenn du gegen die Wand fährst und wenn du alles zerstörst und kaputt ist. Ich werde da sein, um wieder die Dinge zu reparieren und wieder in Ordnung zu bringen. Ich werde da sein. Ich werde da sein, damit du wieder neu anfangen kannst, wieder von vorne beginnen kannst. Weißt du, fang an Gott zu glauben, an deinen Vater im Himmel. Und du hast einen Vater im Himmel. Nicht Menschen. Viele berufen sich auf ihre Eltern und haben dann so viele negative Elternerfahrungen und meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister. Vergiss dir alles. Gott soll dein Vater sein und die Kinder Gottes sollen deine Geschwister werden. Fang an, dich umzustellen. Finde den Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Und der Vater sagt, was meines ist, das ist auch dein. Und ich leide Pein, sagt der verlorene Sohn. Ich leide Pein bei diesem Schweinebauer. Er hat verloren. Er hat den Schlüssel verloren. Er hat sich verirrt, er hat die Wahrheit gesucht, er hat das Leben gesucht und er wollte nicht verloren gehen. Kein Mensch will verloren gehen, aber auf der Suche nach dem Leben, nach dem Glück, nach der Freude ist er auf die schiefe Bahn gekommen und plötzlich war er weg. Gott gibt dir alle Schlüssel, die du brauchst zu einem gesegneten Leben. Du musst nicht auswandern nach Kanada oder sonst wohin oder nach Neuseeland. Du musst nicht dein Glück woanders suchen und woanders versuchen. In dir ist alles drin, was du brauchst. In dir ist alles drin, was du brauchst. In Matthäus 16, Vers 18, nochmals zurück. Petrus bekommt die Himmelreichschlüssel. Und wer mit dem Himmel aufschließt, dem ist aufgeschlossen. Weißt du, er bekommt das Geheimnis der geistlichen Gesetze, wem du den Himmel aufschließt. Weißt du, Petrus ist nicht der Papst hier. Nein, Petrus ist ein Kind Gottes. Wem ihr das Himmelreich aufschließt, dem ist es aufgeschlossen. Weißt du, das seelische, das geistliche Leben kannst du erschließen. Und Jesus gibt seine Vollmacht weiter an Petrus für den geistigen Bereich, für das Reich Gottes, für die unsichtbare Welt. Und was ihr auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. in der unsichtbaren Welt, in der psychischen, was sich hier in der sichtbaren Welt, in der psychischen Welt bindet, das ist auch in der seelischen, geistigen, unsichtbaren Welt, im Herzen auch gebunden. Was du hier erlaubst und hier annimmst und hier akzeptierst, das wird auch in der geistigen Welt akzeptiert und angenommen für dich. Denke ich mal an den Himmel. Wo ist der Himmel? Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Weißt du, wir fantasieren viel zu viel. Weißt du, erlauben oder verbieten, das ist deine und meine Aufgabe. Und deshalb, ihr habt die Himmelreichsschlüssel. Schlüssel zu einem glücklichen, gesegneten Leben. Was du hier verweigerst, ist auch in der geistigen Welt bei dir verweigert, in deinem Kopf. Das will ich nicht, das mache ich nicht, da gehe ich nicht hin und so weiter. Du verweigerst. Oder das will ich und mich können keine 10 Pferde zurückhalten. Du hast die Autorität und du merkst plötzlich, wie das funktioniert. Denn aus einem Brunnen, sagt Jakobus, können nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Da kann nicht Ja und Nein auf einmal kommen. Nein, entweder ist es Ja oder ist es Nein. Finde die Wahrheit in dir selber. Jesus leiht dem Petrus die Schlüssel des Himmelreichs. Das ist alles geliehen. Wenn ich meine Autoschlüssel gebe, dann verfügst du über mein Auto. Du kannst einsteigen, aufmachen, rausholen, was du willst, entriegeln und so weiter und kannst losfahren. Wenn ich dir meine Autoschlüssel gebe. Und was Jesus getan hat, er hat die Himmelreichsschlüssel dem Petrus gegeben. Jetzt kann der Petrus machen und schalten und walten, was er will. Ja, Bruder, mal tut es, wo sind wir denn? Ja, wir sind noch auf der Erde. Jesus gibt dem Petrus Autorität, Zugriff und Zugang zu dem Himmel. Zu dem Guten, zu der Herrlichkeit Gottes. Und er gibt ihm Gewalt über alle Macht des Feindes, über das Reich des Geistes. Du musst verstehen, du bekommst Autorität über dein persönliches Umfeld. Du kannst den Schlüssel anwenden oder auch nicht. Du kannst auch verlegen, du kannst vergessen. Und viele haben vergessen, dass wir Autorität haben. Wir sind nicht Hans Wurst. Wir haben Autorität in dieser Welt. Und wir sollten uns von unserer Autorität Gebrauch machen. Gott will dir begegnen, dir die Salbung schenken. Das ist der nächste Schlüssel noch, die Salbung. Er will dir ein gesegnetes Leben geben. Er will dir die Basis schaffen, damit du wirklich der Gesegnete bist. Und dass sich die anderen Leute sich an dir halten und sagen, Schwester, ich will bei dir sein. Bruder, ich will mit dir sein. Darf ich mit dir mitgehen? Und Gott will überall dort bei dir sein, wo du hingehst und was du machst. Er sagt, ich will... Jakob, ich will mit dir sein. Moses, ich will mit dir sein. Der letzte Schlüssel noch, vielleicht wahrscheinlich der letzte Schlüssel wird es sein, vielleicht finde ich noch welche andere, aber der letzte Schlüssel und ganz wichtiger Schlüssel ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Tröster, der kommen sollte, der Heilige Geist ist, dass dir dein Horizont sprengt, dass dir die ganze Welt Gottes öffnet, dass er deine Geheimnisse erforscht und Gottes Geheimnisse erforscht und die Kommunikation herstellt, die Verbindung herstellt. Der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen, das begriffen, um was es geht. Das, was ich bin, ich ist so wenig, so klein, so gering, so unscheinbar. Aber nimm diese 5 Brote und 2 Fische und bring zu Jesus. Aber was ist das für so viele? 5.000 oder 15.000 Leute warten da. Wer kann so viel Tonnen Brot produzieren? Wo kriegen wir das her? Aber er legt das Wenige, das er hat, in die Hände Jesu. Der Schlüssel zu einem gesegneten Leben ist, das Wenige, das du hast, lege es in die Hände Jesu. Die 2 Fische und die 5 Brote, was das auch immer sein mag, leg es in die Hände Gottes. Und er beginnt es zu teilen. Und da bleiben 12 Körbe übrig. Fantastisch. Du siehst, wenn Gott segnet, bleibt was übrig unter dem Strich. Du bist vielleicht erstaunt und sagst, was ist das für so viele? Entdecke die Göttlichkeit Jesu, die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Für den Jungen kam die Gelegenheit, die Stunde seines Lebens, jetzt darf ich Jesus was bringen. Die Frage ist, wenn du jetzt in den Gottesdienst kommst, und wenn du in deine stille Zeit gehst, wenn du in der Andacht gehst, wenn du mit Gott redest, was bringst du Jesus? Was stellst du ihm zur Verfügung? Versuch einmal, das Wenige, was du hast, bring es dem Herrn. Übergib es dem Herrn. Das Wenige. Herr, überleg einmal, was kannst du? Vielleicht gar nichts. Bring das gar nichts auch mit. Das ist schon viel. Wenn du auch gar nichts kannst und gar nichts bist, bring das Wenige. Deine 5 Brote, das ist deine Stunde. Und die paar Brötchen, die wenigen Brötchen, machen Geschichte. Heilsgeschichte sogar, steht in der Bibel. Seit tausend von Jahren. Und bleiben 12 Körbe übrig. Der Junge gab Jesus, was er hatte. Übergab ihm sein Bestes. Und so wurde der Schlüssel, seine 5 Brote, das war der Schlüssel, die hat er dem Herrn gebracht. Und da ist viel draus geworden. Bring das Wenige, was du hast, Gott, und lass es segnen. Wenn der Herr segnet, dann kommen Tonnen raus. 12 Körbe. Und die sind alle satt geworden. Die 5000 Männer, ohne Kinder und ohne Frauen. Also wenn Gott segnet, bleibt übrig. Und dann kommt er nach Hause. Mama, 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 schau her, was passiert ist. Der liebe Gott war so gut zu uns. Aus meinen Brötchen. Sauerteig, verstehst? gebrochen und weitergegeben. Es wird endlos. Gott will uns auf endlos Formulare segnen. Einfach, das geht raus. Alles raus, 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 raus. Und je großzügiger du bist in deinem Leben, je freigebiger du bist, je fröhlicher du bist im Geben, einen fröhlichen Geber, das geht nicht nur für Finanzen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Je fröhlicher du gibst, weißt du, mit der bitteren Miene, ja, hier, hast du meinen Groschen. Nein, mir hatte, als der Roger, was noch die Versammlung bei uns hatte, weißt du, dort habe ich es opfern gelernt, was opfern ist. Da haben sie, nehmen wir mal an, 10 D-Mark, damals gab es noch D-Mark, 10 D-Mark reingeschmissen und dann stehen sie da am Opfer und buddeln und wühlen und holen 9 D-Mark raus, gehen hinten, stellen sich an und schmeißen 9 rein und holen 8 raus. Und das ging eine halbe Stunde. Ich habe gesagt, Roger, wann hörst du mit dem Opfer auf? Das dauert ewig bei euch, das Opfern. Ja, wir haben so viel Freude am Opfern. Reinlegen und rausholen. Und dann wieder opfern, reinlegen und wieder opfern. Die sind, und praktisch, das Opfern war ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Und Geschwister, ein wesentlicher Teil unseres geistlichen Dienstes ist Opfern. Wir legen 10 rein und holen 9 raus. Und wir legen 9 rein und holen 8 raus. Und das hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Und dann singen sie und klatschen sie, weißt du, Glory, Glory, Halleluja. Die Freude am Herrn. Die Freude im Dienst. Und der Herr hat gesegnet. Und der Herr hat die Menschen gesegnet, weil sie Freude gehabt. Und wir können so viel geben. Aber ich sage, ihr versteht nicht, ihr seid Afrikaner, ihr Lieben. Ihr kapiert nicht. Ihr gebt nur 10 D-Mark. Aber dieses lange Geben, wir können so viel geben dem lieben Gott. So viel geben. Lerne das Geben, hingeben, Gott hingeben, sich selbst Gott hingeben. Und du wirst erstaunt und verblüfft sein, was aus deinem Leben rauskommt. Lass uns aufstehen. Du möchtest gesegnet werden. Du stehst vor Gott und sagst, Herr, ich brauche den Segen. Und heute Morgen hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, wenn irgendjemand da ist, Gisela, kannst du ans Klavier gehen, wenn irgendjemand da ist und gesegnet werden möchte, komm einfach nach vorne, ich bete für dich. Ich segne dich, werde dich mit Öl salben, denn Salbung ist auch ein Teil des Segens. Vielleicht ist jemand, du bist gesegnet, brauchst nicht nochmals gesegnet werden. Vielleicht, weißt du, ich habe einen lieben Bruder in Kreuzberg gehabt, so einen dicken Bauch und Knöpfe platzen fast. Und sagt, lieber Gott, ich danke dir, du segnest mich. Hör auf zu segnen, ich platze bald. Für die will ich nicht beten heute, die platzen bald. Aber ich möchte für die beten, die noch nicht platzen. Die noch